Wie ich finde, haben wir vor 14 Tagen von Olaf eine super Predigt gehört und letzte Woche von Cyril. Olaf hat gepredigt über Sünde und Cyril hat darüber gepredigt, was der Herr zu Petrus gesagt hat: Hast du mich lieb? Und er hat uns auch die Frage gestellt und darin ging es auch viel darum, dass Fehler gemacht werden. Und ich möchte etwas dieser Predigt voranstellen. Ich mache das einfach mal. Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können das Wort Gottes weder umschreiben, noch können wir es aushebeln, noch können wir es argumentativ irgendwie fassen, dass Sünde nicht mehr Sünde ist. Sünde bleibt Sünde. Egal, wie wir dazu stehen. Egal, wie wir damit umgehen. Schwarz bleibt schwarz und weiß bleibt weiß. Wenn ich etwas Schwarzes habe, wie zum Beispiel den Rand der Uhr, dann kann ich da hingehen und kann Farbe drüber machen. Aber wenn ich dann richtig hingucke, dann ist eigentlich der Rand der Uhr schwarz. Schwarz bleibt schwarz und weiß bleibt weiß. Gerettet oder nicht gerettet. Ein bisschen gerettet oder ein bisschen nicht gerettet gibt es nicht. Schwanger oder nicht schwanger, das ist hier die Frage. Ein bisschen schwanger geht nicht. Sünde bleibt Sünde, egal wie wir es drehen. Nun kommen wir ins Spiel und wir mögen es gerne grau. Keine Angst, ich predige heute nicht das Gesetz. Aber es ist einfach erstmal zu vermuten, dass wir so einen Ist-Zustand haben. Wir haben es gerne grau. Der Bereich, wo es schwarz ist und der Bereich, wo es weiß ist, der ist relativ klein in unserem Leben, wenn wir mal ehrlich zu uns sind. Und jetzt kommt Entspannung. 1. Korinther 6, Vers 12. Bibelleser wissen mehr: Alles ist erlaubt. Wow. Wie kann sowas nur in der Bibel stehen? Als Christ darfst du doch dies nicht, als Christ darfst du das nicht, als Christ musst du das, weil dann nicht das passiert. Alles ist erlaubt. Es wird zweimal im 1. Korintherbrief erwähnt. Ich habe den Vers aus dem 6. Kapitel genommen. Es dient dir nicht alles zum Guten und es soll dich nichts gefangen nehmen. Trotzdem ist alles erlaubt. Wie passt das zusammen? Geht das überhaupt? Sünde bleibt Sünde und da können wir auch nichts dran drehen, aber alles ist erlaubt. Selbst dann, wenn es mir schadet und selbst dann, wenn es mich gefangen nimmt. Alles ist erlaubt. Da baut sich ein riesen Spannungsbogen auf. Was ist denn nun mit der Sünde in meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Geht das überhaupt? Am 12. Februar haben Renate und ich hier eine Predigt, also ich habe mehr vorgetragen von dem, was Renate vorbereitet hatte. Da haben wir zusammen darüber gesprochen, was das alles so gemacht hat mit Adam und Eva und dann ist ja auch die Situation mit Kain und Abel gekommen. Und da sagt Gott ganz klar etwas. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Wow. Kain hatte die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und er sollte sich nicht davon abhängig machen, ob das Opfer, das ja sowieso eigentlich nichts wirklich bringen kann, vor Gott, wissen wir mittlerweile aus dem Alten Testament, wenn wir das also im Kontext lesen zum Neuen, dass diese ganzen Opfer nicht wirklich etwas bewirken konnten. Wenn er also sich von Gott vernachlässigt gefühlt hat, weil sein Opfer nicht gnädig angesehen wurde, hat er einfach sich von Gott abgewendet. Und er hat sich abhängig davon gemacht, dass das so ist, aber Gott hat sich nicht von ihm abgewendet. Es ist lediglich sein Rauch, der waagerecht zog und nicht nach oben ging. Ist das manchmal so in unserem Leben, dass wir mit solchen Situationen Schwierigkeiten haben? Fühlen wir uns manchmal nicht gesegnet? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also dieses Frommsein, das ist ja so ein Kanaanäisch, das ist irgendwie so ein Fremdwort in unserer Gesellschaft heute geworden. Frommsein bedeutet zur Kirche gehen oder irgend sowas. Aber in diesem Kontext heißt es, bist du in der Abhängigkeit vom Vater, bist du in der Abhängigkeit von Gott, bist du bei ihm, bist du an ihm dran, bist du in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn du also diese Gemeinschaft mit dem Vater hast, auch wenn vielleicht mal das Opfer nicht so gesegnet wurde, wie du dir das vielleicht erhofft hast, so kannst du über die Sünde herrschen. Du hast die Entscheidung. Du kannst deinen Blick erheben. Du musst ihn nicht senken. Du musst nicht in dieser Situation verharren, sondern du darfst deinen Blick erheben zu deinem Vater im Himmel und mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir aus dieser Beziehung herauskommen. Wir alle merken, dass wir es nicht können. Wir kriegen es nicht hin. Wir können nicht über die Sünde herrschen. Wir sind nicht in der Lage dazu. Oder vielleicht ist ja jemand heute Morgen hier, der das kann. Dann zeig mir, wie es geht. Also ich bin echt begeistert, wenn das einer kann, weil ich kann es nicht. Ich kriege es nicht hin. Und ich weiß auch nicht, wie. Ich habe mich so lange abgemüht. Luther hat sich abgemüht. Er hat echt sein Tintenfass an die Wand geworfen. Der war so verzweifelt. Er wollte endlich einen gnädigen Gott haben, bis er begriffen hat, dass er aus Glauben gerecht wird und nicht aus den Werken. Wir sind nicht in der Lage, über die Sünde zu herrschen in unserem Leben. Wir kriegen das eine oder andere hin, das will ich nicht abstreiten. Aber es gibt so ein paar eingemachte Punkte, die würden wir doch hier nie auch öffentlich zutage treten lassen in der Gemeinde. Die machen wir doch so mit uns selbst aus. Und wir haben uns ein Stück weit auch mit bestimmten Dingen in unserem Leben arrangiert. Ich will mal ein paar Beispiele nennen aus der Schrift. Weil das ist ja immer besser, als wenn ich von mir selber erzähle. David. Ich habe schon mal so eine Predigt gehalten, die war etwas länger, weil David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, Mörder, Ehebrecher, alles, was das Herz begehrt. Jetzt stellt euch mal vor, David wäre Ältester hier in dieser Gemeinde und er hätte Ehebruch gegangen. Wie lange wäre er Ältester geblieben? Wie lange wäre er bei uns in der Gemeinde Ältester geblieben? In dem Moment, wo das offenbar geworden wäre, hätten wir ihn verworfen. Hätten gesagt, Bruder, so geht das nicht. Denn Gott hat eindeutig gesagt, dass Ehebruch Sünde ist und das funktioniert nicht, das geht nicht. Also ab dafür. Gemeindezucht, du hast jetzt hier alle Veranstaltungen zu besuchen, du musst hier sein, du musst das machen, du musst dies machen. Und schon hätten wir super Regeln aufgestellt, wie wir mit David verfahren werden. Gott hat ihn nicht da in diesem Ehebruch gelassen und David hat ja auch Umkehr gezeigt. Aber trotzdem ist das Kind gestorben. Und als das Kind gestorben war, war David wieder frei und er ist König geblieben. Er war nicht einen Tag unter dieser Gotteszucht, dass er nicht hätte König sein dürfen. Versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht Ehebruch legitimieren. Ehebruch, Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Die Frage ist, wie geht Gott damit um und wie gehen wir damit um? Petrus. Wer sich in der Bibel so ein bisschen auskennt und weiß, was es bedeutet, wenn sich ein Mensch selbst verflucht, was das bedeutet? Ab in die Hölle. Das bedeutet, er stellt sich auf die Seite Satans. Er stellt sich auf die Seite des Widersacher Gottes. Da fing er an, sich zu verfluchen. Es geht um diese Geschichte, dass Jesus ihm gesagt hat, also Petrus, hör mal zu, noch bevor, wenn der Hahn dreimal kräht, da wirst du mich dreimal verleugnet haben und du wirst es merken. Da fing er, und er hat das getan, also Jesus wurde gefangen genommen und dann kamen die Leute und sagten, sag mal, Petrus, gehörst du nicht auch zu denen? Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Und Jesus hatte gesagt, du sollst nicht schwören vorher. Kennt ihr diese Stelle da so aus der Bergpredigt? Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn, da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Einige behaupten ja, das sei sein Nachname. Da weinte Petrus bitterlich. Aber er hat wirklich von Herzen geweint, weil ihm bewusst geworden ist, dass er das, was Gott ihm, was Jesus ihm vorher gesagt hat, dass er es nicht einhalten konnte. Und dass er es nicht hingekriegt hat. Und er hat nicht über die Sünde herrschen können, sondern er hat sich sogar selbst verflucht. Seid ihr euch, ihr, so, die so ein bisschen aus der geistlichen Kampfführung kommen, ja, so aus den alten, aus den 70er, 80er Jahren, wo das so populär war, was das bedeutet, sich selbst zu verfluchen? Ey, das ist genauso, als das ist schon fast ein Abfall. Das ist nicht einfach so mal locker, das hat richtig geistliche Dimensionen. Und dann hat Cyril ja letzte Woche über das Ende des Johannesevangeliums gesprochen, wo Jesus zu Petrus kommt und fragt ihn, hast du mich lieb? Also ich habe die Stelle mal so ein bisschen umgeschrieben und dann kam Jesus also zu Petrus und sagt, ey Petrus, du Pappnase, ich habe dir doch vorher gesagt, du Heini, dass du mich dreimal verleugnen wirst, ehe der Hahn kräht. Bist du eigentlich blöd? Ich habe dir doch gesagt, wie das geht und du machst es trotzdem, was soll denn das? Petrus ist der Fels, auf dem er seine Gemeinde bauen will. Jesus hat nicht ein einziges böses Wort Petrus gegenüber geäußert, aufgrund der Situation, die im Garten Gethsemane passiert ist. Beziehungsweise da, wo er gefangen gesetzt wurde und Petrus ihn verleugnet hat. Nicht ein einziges böses Wort hat Jesus zu Petrus gesagt, sondern er geht einfach nur hin und fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Thorsten Moll hat darüber gepredigt, dass Gott nicht mit Strafe erzieht, sondern durch Gnade. Hast du mich lieb? Es gibt noch so viele Beispiele aus der Schrift. Ich will die nicht alle aufhören, weil wir kriegen ja jetzt 30 Minuten und die schaffe ich wahrscheinlich heute wieder nicht. Aber es gibt so viele Beispiele in der Schrift, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die voll daneben lagen. Wir können das einfach mal nachvollziehen. In Lukas 18, wenn dein Bruder oder deine Schwester dir gegenüber sündigt, dann geh hin und stelle sie zur Rede unter vier Augen. Und wenn sie das nicht tun, auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Und wenn sie dich dann nicht hören, dann vor der ganzen Gemeinde. Und wenn sie dich dann nicht hören, dann sollen sie dir sein wie Heide und Zöllner. Heide ist heute Morgen nicht hier. Zöllner haben wir auch keinen. Vermute ich mal. Mit wem hat Jesus Gemeinschaft gehabt? Zu welchen Menschen ist er gegangen? Wenn er mit ihnen Gemeinschaft haben wollte. Zu Heiden und Zöllnern. Hallo? Zu wem ist Jesus gegangen, wenn er Gemeinschaft pflegte? Zu Zachäus. Zur Samariterin. Alles die in der Gesellschaft von den Pharisäern gesagt wurde, mit denen hat bloß nichts zu tun. Wisst ihr, und er hat auch Gemeinschaft gehabt mit den Pharisäern. Das waren die gesagt haben, du, in der Schrift steht aber ganz klar, eindeutig. Und Jesus hat die abgezogen nach Strich und Faden. Egal, wo du hinguckst, alle die auf das Wort gepocht haben, die hat er abgezogen nach Strich und Faden und hat sie in ihren eigenen Worten gefangen. Ich habe das jetzt nicht auf der Tafel, ich lese euch das nur mal vor, ich fand das bombeninteressant. In Römer 3, 19 und 20 steht, wir wissen aber, dass das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz bringt kein Leben. Durch das Gesetz weiß ich nur, was falsch ist und was richtig ist. Das Gesetz hat kein Leben in sich. Nichts, null. Und wenn ich jetzt also mich nach dem Buchstaben richte, dann komme ich auch nicht viel weiter. Das kann in bestimmten Situationen hilfreich sein und ich will auch das nicht außer Acht lassen. Ich will das auch nicht vom Tisch wischen. Es ist wichtig zu wissen, was richtig und falsch ist, damit ich weiß, wo ich Vergebung brauche. Das Gesetz bringt kein Leben. Na, will der Text nicht kommen oder? Doch, da ist er. Also ich sage das jetzt mal so, da steht, denn alle haben gesündigt. Also das ist ja an uns gerichtet. Wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und da kannst du dann sagen, nicht wir, sondern ich habe gesündigt. Und ich erlange nicht die Herrlichkeit Gottes. Und ich werde umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich werde erlöst, weil es Gnade ist, nicht weil ich es verdient habe. Ich bin und bleibe Sünder, auch wenn ich gerechtfertigt bin. Ich komme aus dieser Schleife nicht heraus. Ich bin nicht in der Lage, in meinem Leben über die Sünde zu herrschen. Eine Erkenntnis, die es gilt, vielleicht neu zu erfassen, ist: Ich habe Sünde in meinem Leben. Moment, vielleicht sagst du ja, ich nicht, dann bitte, dann sag das jetzt. Also ich bin gerne bereit, auch das zu korrigieren und versuche das auch zu erfassen, wie sich das verhält. Also ich habe Sünde in meinem Leben. Ich komme da auch nicht raus und ich brauche Vergebung. Ich bin angewiesen darauf, dass Gott, dass Jesus mir begreiflich macht, dass er aus meinem Schwarz am Kreuz schon längst weiß gemacht hat. Und er wartet nur darauf, dass ich ihm das bringe. Es ist schwierig, das zuzugeben. Ich habe auch lange gebraucht, weil ja, natürlich leben wir alle aus der Vergebung, logisch. Wir kommen doch alle aus der Beziehung zu unserem Vater im Himmel, logisch. Machen wir doch als Christen alle. Wir haben doch so eine gewisse Dynamik in der Gemeinde, die einfach alles das suggeriert, was christlich ist. Es ist alles da. Wir haben noch alles. Keiner hat hier irgendwelche Probleme. Wir sind alle lustig drauf und wir haben alle keine Sünde in unserem Leben. Wir sind gut drauf. Wir gehen vorwärts mit dem Herrn und wunderbar, er führt und leitet uns. Aber wo ist denn dann das Moment, wo es in deinem Leben noch um Korrektur geht? Wenn du dann bestimmte Punkte in bestimmten Gesprächen dann einfach mal ansprichst, nee, so verhält sich das nicht. Nee, das ist ganz anders. Du siehst das verkehrt. Okay, sehe ich es verkehrt, kein Problem. Ist ja nicht mein Leben, das da Schwierigkeiten beinhaltet. Ich habe selber genug mit mir zu tun und meiner Situation. Wir haben aber eine bestimmte Dynamik in der Gemeinde, die genau weiß, was christlich ist. Deswegen auch das Eingangsbeispiel mit David. Wie lange wäre er bei uns König geblieben? Das heißt jetzt nicht, dass einer von uns als Ältesten im Ehebruch lebt und dass jetzt einer abgesetzt werden müsste oder so. Obwohl, liebe Brüder, da kommen wir gleich noch zu. Es ist natürlich viel einfacher, auf den anderen zu zeigen. Ich habe euch dieses Bild auch schon mal gezeigt. Da kommt man sich ja besser vor, wenn man also auf den anderen zeigen kann. Das haben schon Adam und Eva gemacht. Als Gott kam, Adam, wo bist du? Als wenn er nicht gewusst hätte, wo Adam ist. Und dann sagt er, ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Adam, die Frau. Eva, die Schlange. Und solange ich mich immer mit der Schuld und mit dem, was in anderen Leben fehlerhaft läuft, beschäftigen kann, brauche ich mich natürlich nicht mit mir selbst auseinandersetzen. Wie weit geht das? Also wenn wir jetzt wirklich das so versuchen, das entspannt zu sehen, was Sünde bedeutet und dass jeder von uns eigentlich Sünde hat, und wir haben auch in verschiedenen Gesprächen, auch an Männertagen einfach gemerkt, ey, wir haben alle die gleichen Probleme. Da ist keiner besser als der andere oder hat was besser im Griff als der andere oder weniger im Griff. Wir haben alle unsere Schwierigkeiten und letztendlich schwimmen wir alle an der gleichen Linie. Und das bringt auch mal eine Menge Entspannung rein. Wenn ich jetzt wieder mal auf das Leben der anderen gucke, Mensch, da müsste man aber mal jetzt, und da kannst du doch mal das sagen, und da muss man doch da mal korrigieren, das geht doch so nicht. Kann ich machen, klar, aber das ist der Tod im Topf, weil es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Weil er macht das auch nicht mit uns. Er kommt nicht und sagt, da hast du wieder Sünde in deinem Leben, da hast du wieder was falsch gemacht, da ist wieder was verkehrt gelaufen, also müssen wir mal so ein bisschen in der Wunde rumpulen. Nee, Jesus macht das anders. Er sagt, weißt du was, genau das, was ich euch gesagt habe, komm doch einfach zu mir. Dein Schwarz, das, was in deinem Leben nicht richtig ist, was da fehlerhaft ist, was da sündhaft ist, das habe ich schon am Kreuz getragen. Ich habe am Kreuz schon gesagt, ich mache aus deinem Schwarz weiß. Komm und gib mir das. Lass doch los. Gib mir das doch. Lass es doch los. Behalte es doch nicht für dich selbst. Wie weit können wir das also so sehen, dass also da eine gewisse Entspannung drin ist? Dann geht es plötzlich um Ehescheidung und Ehebruch. Da steht doch ganz klar im Wort drin, was wir zu verfahren haben, oder? Das ist doch wohl eine eindeutige Geschichte. Weil so klar und deutlich, wie Jesus über Ehebruch, Ehescheidung spricht, ist kaum eine andere Stelle, die in der Schrift, die so deutlich bezeichnet, was Sünde ist. So, liebe Brüder, dann lasst uns jetzt alle mal ein Messer nehmen und dann nehmen wir erstmal uns alle ein Auge raus. Weil das steht auch in der Schrift. Ein Mann, der eine andere Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, und er soll sich ein Auge ausstechen, damit er besser einäugig ins Himmelreich kommt, als dass er mit zwei gesunden Augen in die Hölle fährt. Das steht auch in der Schrift, liebe Geschwister. Also warum machen wir auf der einen Seite so ein Brimbamborium, wenn es um Ehebruch und Ehescheidung geht, und auf der anderen Seite, das blenden wir dann beflissentlich aus, weil wir uns natürlich nicht selbst verstümmeln wollen. Das kann Jesus doch nicht gemeint haben. Und wenn dich deine Hand zum Abfall verführt, dann hack sie ab, besser einhändig in den Himmel als mit zwei Händen in die Hölle. Hat Jesus da irgendwas verpasst? Hat er da was irgendwie nicht richtig gesehen? Jesus geht nicht danach, dass es um den Buchstaben geht, um ihn zu erfüllen. Das wusste er, dass das nicht geht, auch wenn er das als einziger geschafft hat. In Römer 2, 18 bis 24 steht, aus dem Gesetz kennt ihr seinen Willen und könnt beurteilen, was in jeder Lage das Rechte ist. Ihr wisst euch berufen, die Blinden zu führen und denen, die im Dunkeln sind, das Licht zu bringen. Die Unverständigen zu erziehen und die Unwissenden zu belehren, denn mit dem Gesetz habt ihr in vollendeter Form alles, was der Mensch über Gott und seinen Willen wissen muss. Ihr belehrt also andere, aber euch selbst belehrt ihr nicht, ihr predigt, stehlt nicht und stehlt selbst. Ihr sagt, brecht nicht die Ehe und tut es selbst. Ihr verabscheut die Götzenbilder und bereichert euch am Handel mit ihnen. Und ich habe jetzt mal ergänzt, ihr sagt, sündige nicht und du hast selbst Sünde in deinem Leben. Ich finde das krass. Ihr seid stolz auf das Wort, aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. So steht es in den Heiligen Schriften, durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Wow, das ist doch wohl heftig. Wenn ich das also wirklich so auf mich beziehe, dann falle ich aus der Gnade. Da geht es nur ums Gesetz. Da geht es nur um den Buchstaben. Und um das Einhalten des Buchstabens. Das finde ich echt krass, dass das eigentlich dann die Folge davon ist. Dann stehen wir nicht mehr als Erlöste, sondern als Geknechtete durch das Wort, durch den Buchstaben. Wir kommen aus diesem Kontext heraus, weil der Römerbrief ist voll von diesen ganzen Geschichten. Und in Römer 7, Vers 9 kommt eine Auflösung dessen, was ich eben vorgelesen habe, warum das mit dem Gesetz eigentlich nicht so wirklich fruchtbar ist. Ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Das kommt aus den 10 Geboten. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was für einen Bogen spannt hier Paulus im Römerbrief zwischen den 10 Geboten und dem höchsten Gebot, das Jesus uns gegeben hat, dass du Gott von ganzer Kraft und mit allem, was du hast, eben lieben sollst und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das alles zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist immer noch das größte Problem, was wir haben, dass wir uns oft nicht selbst annehmen können. Und ich möchte noch einen ganz kleinen Exkurs machen, weil es ja immer wieder darum geht, aber es steht doch im Wort. Und ich mache einen Unterschied zwischen dem Buchstaben und ich mache einen Unterschied von, was das Wort angeht. Möchte ich euch da nochmal deutlich machen. Na, will er nicht. Da ist er. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Die Frage ist, ob ich, wenn ich mich jedes Mal auf das Wort beziehe, ob ich mich auch wirklich auf das Wort beziehe oder ob ich mich auf den Buchstaben beziehe. Die Bibel macht eine sehr genaue Unterscheidung zwischen Buchstaben und Wort. Ihr kennt den Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist etwas anderes, denn hier steht, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge, habe ich etwas Lebendiges. Ich bin nicht mehr unter der Knechtschaft des Buchstabens. Ich weiß, was richtig und falsch ist, darum kann ich hingehen und um Vergebung bitten für das, was ich falsch gemacht habe. Und Jesus kommt und sagt mir, ich mache aus deinem Schwarz-Weiß. Weil ich das schon vor 2000 Jahren am Kreuz für dich getan habe. Und dann kommen wir wieder zu dem Eingang. Wie viel Grau hast du jetzt noch in deinem Leben? Brauchst du doch gar nicht mehr. Einfach nur zu Jesus gehen und sagen, mach aus meinem Schwarz-Weiß. Man kann das nicht zu 100% sagen, das ist schon richtig. Also den Einwand lasse ich auch gelten. Es gibt graue Anteile. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass unser grauer Anteil 95% ausmacht. Bisschen überspitzt gesagt. Und jetzt nochmal zurück zum Ehebruch. Nochmal eine Stelle, wie Jesus damit umgeht. In Johannes 8 kommen die Pharisäer und das Volk und bringen eine Frau, die sie in flagranti beim Ehebruch erwischt haben. Das war damals noch die Strafe. Ich hoffe, ihr habt alle euren Stein, den ihr jetzt aus der Hosentasche rausholen könnt, wenn ihr möchtet, oder da, wo ihr ihn hingesteckt habt. Wer noch keinen hat, das war damals die Strafe. Das waren etwas größere Brocken, die sie genommen haben. Auf Ehebruch stand Steinigung. Und jetzt wollten sie Jesus versuchen. Und das ist das genau, wie er mit den Pharisäern umgegangen ist. Er hat denen so das Maul gestopft. Und ich finde das krass, wie Jesus damit umgegangen ist. Und er sagt nämlich, die haben die ganzen Anklagen vorgebracht, Ehebruch noch und noch, und sie haben die Frau verklagt und haben gesagt, Sie muss gesteinigt werden nach dem Gesetz, nach den Buchstaben gehört ihr der Tod. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen verlässt den Ort des Geschehens, bis keiner mehr übrig bleibt. Und Jesus sagt, Frau, hat dich keiner von ihnen verurteilt? Nein, sie sind alle gegangen. Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und damit war ja klar, sie muss ja dann sofort aufhören mit dem Ehebruch, weil Jesus hat ihr das ja gesagt. Hat sie aufgehört? Konnte sie aufhören? Ist es tatsächlich so, dass sie dann nicht mehr in Ehebruch gelebt hat? Es wird uns nicht erwähnt. Aber wir interpretieren das so, naja, Jesus hat ihr ja gesagt, du, Jesus sagt dir das jeden Tag, du sollst nicht mehr sündigen. Wusstest du das? Weil du brauchst es ja nicht mehr, du bist ja der Sünde abgestorben. Das sagt Jesus dir auch jeden Tag, du kriegst es nicht hin. Warum sollte es also diese Frau hinkriegen? Und es hat natürlich seine Bewandtnis, ich komme jetzt auch zum Ende der Predigt, dass ich heute Morgen diese Steine habe verteilen lassen. Das ist ein Symbol. Ein Symbol kann etwas aussagen. Nicht, dass ihr mir jetzt meine Steine zurückwerft. Wer das machen möchte, kann auch. Sag mir vorher Bescheid, ich verstecke mich hinter der Kanzel. Aber letztendlich ist es eher so, dass wir nicht dazu berufen sind, Steine zu werfen. Und wenn du das brauchst für dich, dass du das nicht tun möchtest, dann werden wir jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben und während des Lobpreises möchte ich dich einladen, wenn du das wirklich für dich auf dem Herzen hast, du darfst den Stein auch gerne behalten. Du darfst ihn auch schmeißen, am besten nicht auf mich. Aber du darfst ihn gerne auch behalten. Aber wenn du das für dich auf dem Herzen hast, weil du erkannt hast, dass wir bestimmte Dinge im Umgang miteinander so gemacht haben, als wenn wir Steine geworfen haben, dass du dich dafür entscheiden kannst, das nicht mehr zu tun, dass du das vor dem Herrn festmachen möchtest und ich möchte dich einladen, den Stein hier vorne ans Kreuz zu legen. Lass uns einfach diese Zeit haben, die Zeit des Lobpreises und des Gebets und das vor dem Herrn sein. Und wenn du das auf dem Herzen hast, also ich möchte mich an der Sache nicht mehr beteiligen. Einen Gedanken möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Manchmal fragt man sich ja, was Gott sich eigentlich dabei denkt, so viel Unterschiedlichkeit in eine Gemeinde zu bringen, um es mal positiv auszudrücken. Ich glaube, wir hätten uns alle nicht miteinander ausgesucht, wenn wir die Chance gehabt hätten, frei zu wählen und uns vorher gekannt hätten. Aber gerade im Zwischenmenschlichen tauchen immer wieder Schwierigkeiten auf. Da tauchen Dinge auf, die nicht angenehm sind, wo Verletzungen passieren. Und es ist einfach so, dass ein Grund ist, warum es Gemeinde gibt, damit Defizite offenbar werden. Defizite, was Gott in uns noch wiederherstellen möchte. Und zwar nicht im anderen, sondern in dir. Das ist ein Grund, warum wir Gemeinde haben. Nicht nur, aber ein Grund, warum wir Gemeinde haben. Weil Gott diese Defizite, die du hast, das, was in deinem Leben an Sünde ist, an was nicht in Ordnung ist, weil Gott das wiederherstellen möchte. Er möchte dich verwandeln in das Bild, was er gehabt hat, bevor er die Welt geschaffen hat. Da hat er schon dich gesehen. Und er hat dem Tag entgegengefiebert, dass du geboren wirst. Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Hurra, Punkt, 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 ist geboren worden. Juhu, der Himmel hat gejubelt und sich gefreut darüber, dass du geboren wurdest. Und das ist das, was Gott in deinem Leben dir zeigen möchte. Und es geht nicht darum, Steine zu werfen. Darum, wer möchte, der kann seinen Stein gerne hier vorne ablegen. Lass uns einfach noch eine Zeit des Lobpreises und Gebets haben.